Skobel im Gespräch. Gast in dieser Episode ist Daniel Lese. Er ist Professor für Sinologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und hat in Marburg, Peking und München neuere und neueste Geschichte, Sinologie und Volkswirtschaft studiert. Bekannt geworden ist er bei uns unter anderem durch die beiden Bücher Maos lange Schatten, Chinas Umgang mit der Vergangenheit und Chinesisches Denken der Gegenwart, Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft. Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch.
Hallo Daniel.
Hallo Gerd.
Als ich dich vor ein paar Tagen angeschrieben habe, warst du gerade, was ich nicht geahnt hatte, zurück aus China von einer Gastprofessur. Was hast du da genau gemacht?
Ja, ich war an der Peking-Universität am Institut für Geschichte und habe da einen Monat lang gelehrt, geforscht, Archive besucht, Vorträge gehalten. Ja, das war nach vielen Jahren das erste Mal, dass ich wieder die Gelegenheit hatte, da offiziell einzureisen. Es war eine sehr spannende Erfahrung.
Ja, da muss man vielleicht das erklären, die Gelegenheit offiziell einzureisen, weil ich sage das jetzt mal in meinen Worten, ja. In meinen Worten gehörst du zu den eher China-kritischen Sinologen, also denen, die Themen ansprechen, die manche nicht ansprechen, weil sie wissen, wenn sie das tun, haben sie Probleme, nach China einzureisen oder in China Probleme. Also das sind zum Beispiel Themen wie Tiananmen und so weiter. Wie kam es, dass du trotzdem einreisen konntest jetzt?
Das sind, würde ich sagen, meistens Konjunkturen. Und jetzt so in den letzten, also Konjunkturen politischer Natur. Und in den letzten ein, zwei Jahren ist generell eher, würde ich sagen, eine Öffnung mit Blick auf Europa zu betrachten, weil die Konzentration ganz klar auf Wirtschaft, auf Trump, auf Amerika sich richtet. Und da sind wir dann kleinere Fische. Und ja, letztendlich, ich meine, was ich tue, ist ja akademische Forschung. Und das ist in diesem Fall, denke ich, dann auch möglicherweise irgendwo mal durchgedrungen.
Kurz zum Ablauf, was ich mir überlegt habe, dass wir anfangen, das wird sich ja auch viele interessieren, mit dem Stand der Dinge. Also wo steht China und wir und China und die USA? Dann würde ich, da können wir wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich ein eigenes Video, dann würde ich gern so ein bisschen über den, sagen wir mal, geistes- oder ideengeschichtlichen Hintergrund dieser ganzen Entwicklung reden, über die Rolle der Intellektuellen. Also ich denke, öffentlicher Intellektueller zu sein, ist immer noch ein Schimpfwort in China. Und dann die Rolle und Trends der Philosophie. Zum Stand der Dinge. Also in deinem letzten Buch, und du arbeitest ja an einem neuen, da ging es unter anderem noch darum, wie es seit der Vertiefung der Reformpolitik, also Anfang der 90er Jahre, wie es da eigentlich weitergeht. Und da gab es einen erbitterten Streit, und das dokumentiert das Buch ja auch, über die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit, der beste Weg zur Modernisierung und so weiter. Und mir scheint, dass wir jetzt schon wieder ganz woanders stehen, obwohl das noch nicht so lange her ist.
Ja, das stimmt. Also was das Buch, also Chinesisches Denken der Gegenwart, das ich mit meinem Co-Autor Shi Ming vor 2 Jahren publiziert habe, da ging es in erster Linie darum, nochmal so nachzuzeichnen, wie in den letzten 20, 25 Jahren sich die intellektuelle Landkarte entwickelt hat in China, welche großen Bruchlinien es gab. Und ja, wie du es schon angedeutet hast, gab es eben so eine, nach dem Ende oder nach dem Tod Maos, so eine Art Suchphase in den 80er Jahren, sehr viel auch westlicher, gedanklicher Input. Und daraus haben sich dann in den späten 90ern vor allem 2 große Schulen erstmal rauskristallisiert. Das eine war eben eine im weitesten Sinne liberale Schule, die also auf Marktreform, politische Reformen und alles Mögliche drang. Und auf der anderen Seite, ja, kann man vielleicht sagen, eine eher linksgerichtet, eher staatsnahe Gruppierung, die meistens als Neue Linke bezeichnet wird, die eben unter anderem versucht hat zu schauen, wo kann man vielleicht auch produktiv an das maoistische Zeitalter, an linke Ideen anknüpfen und eher den Staat als den Markt ins Zentrum gestellt hat. Neben diesen beiden Großen, die so um 2000 bis 2010 rum reüssiert haben, gab es eine ganz kleine, kann man vielleicht sagen, neukonfuzianische Gruppierung, die versucht haben, eher so eine Art konservativen Rückgriff auf eigene Denktradition zu wählen und dann ja teils aus der neuen Linken heraus, teils auch neu formiert, die sogenannten Neo-Autoritären, die jetzt in den letzten 10, 15 Jahren immer wichtiger geworden sind, auch starker Staat, aber noch viel stärker eben auch, sagen wir mal, kultureller Exzeptionalismus, Karl Schmitt im Hintergrund. Das sind so vielleicht die großen Linien und die Neo-Autoritären haben ganz klar Oberwasser jetzt.
Als ich das letzte Mal in China war als Tourist, das war 2017, habe ich die Städte in China, die ich gesehen habe, ein bisschen fast wie Amerika erlebt, bis auf kleine Unterschiede. Also man sollte sich nicht auf ein staatliches Grundstück in irgendeiner Form setzen, dann sind sehr schnell Leute da und verhindern das. Und es ist auch klar natürlich, dass Demonstrationen nicht gehen, aber so im Alltag fand ich das unglaublich offen und habe dann schon ein Jahr, anderthalb später gehört, dass sich zum Beispiel Shanghai radikal verändert hat. Ich kenne mehrere Leute, die tatsächlich Grundbesitz dort hatten, den verkauft haben, weil sie gesagt haben, wir haben nicht nur Probleme mit dem Internet, sondern generell mit einer Überwachung, die wir gar nicht für möglich gehalten haben. Mhm. Das Leben ist viel enger und restriktiver, als das vorher war. Du hast ja jetzt die großen Linien skizziert. Was hat sich denn innerhalb so kurzer Zeit, und vielleicht stimmt das ja auch gar nicht, aber in so kurzer Zeit so massiv verändert?
Ich meine, worüber wir sprechen, ist natürlich unter anderem die Corona-Zeit, ne, die ja in vielfältigen Kontexten für Einschränkungen und Restriktionen gesorgt hat. Und ich glaube, bei vielen westlichen Expats, die in Shanghai oder Peking gelebt haben, nochmal deutlich gemacht haben, dass es eben nicht nur, sagen wir mal, die Sonnenseite gibt, sondern dass man eben in der Diktatur lebt und dass das eben auch teilweise dann das eigene Leben massiv betrifft. Und das hat zu einem, ich glaube, man kann es nicht anders sagen, zu einem Exodus geführt. Ich würde sagen, 90% der Ausländer sind verschwunden. Also ich habe so gut wie nie, fast nie Europäer, Amerikaner gesehen, in der U-Bahn sowieso nicht. Auf dem Campus dann natürlich ein paar Studierende, aber ansonsten war schon frappierend, wie wenig Ausländer insgesamt, auch in den Großstädten wie Peking und Shanghai zu sehen waren. Also in Shanghai war ich jetzt nicht in der Stadtmitte so wahnsinnig viel unterwegs, aber auch dort habe ich Ähnliches gehört. Also von daher, ich glaube, es ist so ein bisschen auf Seiten gerade der Wirtschaftseliten und der Firmenangehörigen, die haben sicherlich mal eine andere Seite Chinas kennengelernt und von daher die Romantisierung, die in den frühen 2000ern herrschte, etwas abgelegt.
Und also korrigier mich, aber mein Eindruck war, dass das tatsächlich schon vor der Corona-Pandemie angefangen hat. Also dass das 2019 eigentlich schon im vollen Gange war. Also zum Beispiel die Umstellung vom Verkehrssystem, das war sicher alles vorinstalliert, aber dass du bei Geschwindigkeitsüberschreitungen oder so weiter mit deinem Nummernschild einen großen Bildschirm zu sehen bist, das war relativ bald danach.
Ja, also ich meine, da überlappen sich natürlich viele Dinge und das mit den Bildschirmen oder Ähnlichem, das habe ich in Peking zum Beispiel gar nicht gesehen. Ich kenne es aus ostchinesischen Städten, das dann auch im weitesten Sinne im Zusammenhang mit dem Sozialkreditsystem sicherlich noch zu sehen, das natürlich sehr viel älter ist als die Corona-Pandemie. Aber insgesamt hatte ich jetzt den Eindruck, dass nach dieser massiven Kontrolle während der Pandemie danach jetzt erstmal doch wieder ein Durchatmen angesagt ist. Also es war für mich, würde ich sagen, natürlich immer noch mehr Kontrolle als beim letzten Besuch. Also an vielen Stellen kommt man nur mit Face-Scan oder Ähnlichem rein, aber gleichzeitig weniger, als ich erwartet hätte. Also es war doch sehr viel mehr Freiheit im Alltagsleben möglich, als ich das so gedacht habe.
Und du bist ja in einen, wenn ich das richtig weiß, in ein Herzstück sozusagen der Dokumentation gekommen, ins Parteiarchiv.
Ja, das stimmt. Das war ziemlich unerwartet. Also das verdankte ich dann eben der Gastprofessur an einer renommierten Uni, die es mir möglich gemacht haben, was ich schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten versucht hatte, nämlich mal ins Zentralarchiv der Kommunistischen Partei zu kommen. Aber da muss man auch sagen, die haben sich in den letzten ein, zwei Jahren auch geöffnet, haben jetzt also in der Weststadt in Peking offiziell einen Leseraum geschaffen und da waren wir jetzt einige der Ersten, die das offiziell benutzen konnten und deutlich über 300.000 Dokumente. Allerdings Wenn man sich ganz gut auskennt, konnte man schon abschätzen, was da zu sehen sein wird. Also es waren jetzt inhaltlich keine großen, sagen wir mal, Entdeckungen, die ich gemacht habe, aber es war nichtsdestotrotz äußerst spannend, einfach die Originaldokumente mal zu sehen und einfach aus dem Kontext, also wenn man die Kommentare Maos zu gewissen Politikentscheidungen kennt und dann eben das Original sehen kann, wie er das eben da drauf kalligrafiert hat, das gibt schon nochmal den einen oder anderen Eindruck.
Klar, ja. Also du hast gesagt, Öffnung, ich nehme das ja nur hier bei uns in Deutschland über die Medien wahr. Du weißt, da war gerade das große Staatstreffen beim Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft. Und da hat sich Xi Jinping ja als Hüter der Welthandelsordnung inszeniert. Trump ist ja relativ schnell wieder abgereist. Also erst derjenige, der dann nochmal geredet hat und wörtlich, ich habe das aus den Zeitungen, schreibt er, wir sollten zusammenarbeiten, um das multilaterale Handelssystem zu schützen, in Klammern. Das ist eigentlich was man von Amerika eher kannte vorher. Also China ist jetzt der Garant offensichtlich globaler Stabilität, nicht die USA. Wir sollten aktiv nach weiteren Bereichen und gemeinsamen Interessen suchen und eine offene Entwicklung von Lieferketten unterstützen. Also er tritt einerseits auf als jemand, der ganz offen um die Weltkontrolle offensichtlich kämpft mit seinem neuen Erzrivalen China oder vielleicht ist er gar nicht USA, vielleicht ist er gar nicht so neu. Und gleichzeitig sagst du, öffnet sich das Ganze. Das wirkt für mich ein bisschen paradox als Außenstehender.
Ja, also ich würde diese Öffnungs- und Schließungszyklen auch immer nur relativ betrachten. Also was ich da ja gesehen habe, sind gewissermaßen nur Einblicke in eine ganz kleine lebensweltliche Realität. Wovon du sprichst, das sind die ganz großen politischen Fragen. Aber wenn man da das Raster auch ein bisschen aufzieht, vielleicht erinnern sich einige noch an einen der großen Davos-Besuche, ich glaube 2017 war es, von Xi Jinping, wo er im Wesentlichen das Gleiche gesagt hat zur ersten Amtszeit von Trump. China als Garanten eben der Welt, Wirtschaftsordnung, WTO und Ähnlichem, letztendlich positioniert hat. Also China profitiert natürlich auch ganz maßgeblich in jeder Hinsicht von diesen Dingen und von daher gibt es sehr viele Vordenker chinesischer Außenpolitik, die eben betonen, dass in Anbetracht der gegenwärtigen Weltlage China nur gewinnen kann, wenn es sich eben ja entsprechend, wie du es gerade sagst, positioniert.
Also wenn ich das richtig weiß, war China doch historisch eher ein Land, was nicht daran interessiert war, sowas wie Weltherrschaft zu erlangen, weil man genug damit beschäftigt war, den eigenen Bereich, der ja in sich plural und damit spannungsreich genug ist, zu festigen. Hat sich das verändert oder irre ich mich da auch vielleicht?
Ja, da machen wir jetzt natürlich ein ganz großes Fass auf. Also es gibt, es ist gar nicht so leicht, das für die Antike oder ja die älteren Zeiträume so ganz klar zu sagen, weil da die Vorstellung dessen, was die Welt war, eine ganz andere war. Also es gibt ja einen mittlerweile auch in Deutschland recht bekannten chinesischen Philosophen namens Zhao Tingyang, der sich unter anderem mit dem Konzept von Tianxia, was als alles unter dem Himmel oder Himmel unten oder wie auch immer übersetzt wird, beschäftigt und das eben je nach Phase, sagen wir mal, so den kulturellen chinesischen Raum, der eben auch nur einen Bruchteil der heutigen Volksrepublik ausmachen konnte, bis hin eben zu einer gesamten Weltdimension ausmachen konnte. Also die offizielle Erzählung, ich erinnere mich gut an eine Episode, als ich jetzt in Peking war, wird man ja als chinesisch sprechender Ausländer immer wieder auch zu allen möglichen Aktivitäten eingebunden. Und wir sind da zu einer Institution gefahren, von der ich noch nie gehört hatte. Also es war wie eigentlich so ein, weiß nicht, ob einige schon mal die Ming-Gräber besucht haben. Die sind in den Pekinger Bergen. Wo wir da hingeführt wurden, das war also das Zentralarchiv für Printkultur. Und das war eigentlich wie so ein antiker Tempel da in den Berg gesprengt worden. Alles auch ganz klassisch und das hatte also eine ganz elaborierte Ausstellung mit sehr vielen Xi Jinping-Zitaten und da ging es also immer darum, dass die Chinesen das Friedensgehen seit frühester Geschichte eben haben, also dass sie nie auf Weltherrschaft oder Ähnliches aus waren. Genau, und da gibt es natürlich in der Wissenschaft viele Debatten, da müssten wir jetzt schauen, was uns genauer interessiert.
Ja, ich kenne die Geschichte dazu zu wenig, aber genau was du jetzt referierst, ist das, was ich wahrgenommen habe, so nach dem Motto, ja, mach dir nicht zu viele Gedanken über China. Die wollen gar nicht so expandieren, wie die USA das ja zum Teil wirklich sehr, sehr explizit gesagt hat.
Also in vielfältigster Hinsicht, und da kann man ja die Belt and Road Initiative oder andere Dinge sehen, geht es erstmal um, sagen wir mal, die Verbesserung der eigenen Position durch ja wirtschaftliche, man kann vielleicht sagen Leverage, ne, also durch Hebelwirkungen, dass man also Einfluss über wirtschaftliche entsprechende Hebel bekommt, und auf der anderen Seite durch die Kreierung eines entsprechend positiven Außensbilds, ne? Denn also sobald man durch diese wirtschaftliche oder gedanklich-intellektuelle Durchdringung es schafft, eben Gefolgschaft und damit Macht zu generieren, braucht man andere Dinge nicht zu machen. Das ist immer der Königsweg in der chinesischen Geschichte gewesen, ne? Also je weniger aktive, kriegerische oder Zwangshandlungen man machen muss, desto besser, weil das andere ist ja letztendlich nachhaltiger und kostengünstiger. Und das Ideal dann eben dieses klassischen Tianxia-Modells, wie wir es zum Beispiel in den Gesprächen des Konfuzius, also im Lunyu finden, beschäftigt sich dann immer ganz stark mit der Frage von Moral des Zentrums. Ne? Da gibt es dann eben so einen Ausspruch im Lunyu, das heißt, wer Kraft seines Wesens herrscht, gleicht dem Polarstern, der verharrt an seinem Ort und die anderen umkreisen ihn. Ne? Also diese Anziehungskraft durch moralische Ausstrahlung, das ist also etwas, was wir immer wieder sehen. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, auch in großen Teilen der Geschichte des Kaiserreichs ist das eben so eine Art Mantel, der um einen sehr viel härteren Machtkern, den man eben als legalistisch oder vielleicht auch als machiavellistisch bezeichnen könnte, wo es viel mehr um Machttechniken geht.
In dem Buch Alles unter einem Himmel, und das hat ja, wie du gerade dargestellt hast, das hat ja eine ganz lange alte Tradition schon, wird ja versucht, das zusammenzubringen, eigentlich mit der Idee von Kant, dass es sowas wie eine universalistische, panhumane Weltordnung gibt. Und aber Tingyang interpretiert das ja, wie soll ich mal sagen, sehr, sehr chinesisch und viel vager, als Kant das beispielsweise macht.
Ja, es ist ein Buch, was relativ voraussetzungsreich ist, würde ich sagen. Also es hat sich ja, glaube ich, auch sehr gut verkauft. Ist auch
weltweit, ja.
Vielfältig, glaube ich, in sehr interessanten Kontexten anders interpretiert worden, als der Autor sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Aber eins so dieser Kernkonzepte, die immer wieder raussprechen, ist das, was er eben relationale Rationalität nennt. Mhm. Dass man also versucht, weg von reiner individueller, sagen wir mal, Interessenbefriedigung zu kommen, von Nullsummenspielen und stattdessen also wenn man so will, eine Form von Rationalität einnimmt, die er eben in der chinesischen Geschichte sieht, die eben viel breiter angelegt ist.
Was ja ein Gedanke ist, der, wie ich finde, sehr, sehr modern ist, weil er sich zum Beispiel auch durch die ganzen Studien, die es gibt zu Kooperation, dem kooperativen Wesen von Säugetieren bis hin zu Menschen, wunderbar dazu passt. Und ich würde behaupten, dass die westliche Philosophie gerade so ein bisschen dabei ist, die Relationalität, die es natürlich auch in den westlichen Traditionen gibt, zu entdecken. Und das macht westliche Philosophie tatsächlich mit so einem gewissen Blick nach China und auch nach Japan.
Nee, definitiv. Also man sieht das in verschiedenen Bereichen. Und also bei Zhao Tianyang ist es zum einen eben der Rückgriff auf unterschiedliche chinesische Denktraditionen, wo es dann häufig darum geht, wie man eben ja das Große mit dem Kleinen verbindet. Und das ist so eine ja letztendlich auch nicht so ganz geklärte Frage bei ihm, wie man denn dieses Ideal der Weltordnung umsetzen kann. So im klassisch
richtig
neokonfuzianischen Bereich wäre es eben ja letztendlich diese Abstufung von vom Staat runter über die Familie zum Individuum und immer durch das Instrument letztendlich der Selbstkultivierung. Und die spiegelt sich dann eben wieder durch die moralische entsprechende Haltung zurück auf die nächst höhere Ebene bis hin eben zum Staatswesen. Dann wären wir wieder im Bereich des Polarstern-Modells. Das ist bei ihm nicht so wirklich, würde ich sagen, durchdekliniert. Also er bleibt mehr auf der abstrakten Ebene. Das werfen ihm auch seine innerchinesischen Kritiker vor, aber ich würde sagen, auch in anderen Bereichen, wenn ich mir die Politikwissenschaft oder Ähnliches anschaue, da gibt es Denker wie Qin Yajing, die eben auch sagen, also es funktioniert nicht alles immer nur durch Gesetze und ganz harte Normen, sondern wir brauchen eigentlich auch hier Relationalität in den Beziehungen. Und das ist also einer der Versuche, eine chinesische Schule in den internationalen Beziehungen jetzt zu definieren.
Also so sehr ich selber jetzt eigentlich, wie soll ich mal sagen, Anhänger dieses relationalen Denkens ist, was übrigens ja wirklich alte griechische und vor allen Dingen auch hebräische Wurzeln hat. Also da kann man weit in unsere westliche Geschichte zurückgehen. Mir wird ein bisschen Angst, wenn ich überlege, dass man die Relationalität auch so verstehen kann, wie das ja gerade jetzt in den letzten Wochen ausgelegt wurde. Es gibt nämlich eine Relation der Abhängigkeit von Rohstoffen. Und da ist die restliche Welt sehr bezogen auf China. Und wenn China diese Relation kappt, das haben wir ja gerade jetzt in den letzten Wochen massiv gesehen, stehen wir alle sehr, sehr dumm da. Also kann man sehr wohl, das ist mir da erst aufgegangen, Relationalität, so schön das ja erstmal klingt, Gongsheng, wir sind alle schön, also in einer Welt, Planetary Health und so weiter, inklusive Klima, Natur, naja, aber wir sind alle von diesen Rohstoffen abhängig und da kann China eine absolute Machtposition beanspruchen.
Ja, da kommen wir wieder vielleicht zu dem zurück, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, so dem äußeren Mantel, in dem eben diese Diskurse stattfinden und dann der harten Machtpolitik, die eben sich auch im Kern widerspiegelt. Und ja, also du hast gerade Gongsheng erwähnt, ne? Also das ist die Theorie einer symbiotischen relationalen Zusammenarbeit von einem Shanghaier Autor namens Ren Xiao, der die in den letzten Jahren versucht hat zu entwickeln. Meines Erachtens ist da nicht so wahnsinnig viel außer Diskurs hinter diesem Theorem, weil da ist bei Tianxian ein bisschen mehr dahinter. Aber ja, wie du gerade schon angedeutet hast, also letztendlich sind das alles Konstrukte, die in einem ganz bestimmten politischen Raum entstehen. Und Zhao Tingyangs Theorie, die ja so um 2005 zum ersten Mal wirklich publiziert wurde, das ist eigentlich die Theorie, die ja so aus dem Zeitalter von Hu Jintao und Wen Xiaobao kommt, ne, wo es um den friedlichen Aufstieg, friedliche Entwicklung, wissenschaftliche Weltsicht, das waren so die großen Termini der 2000er Jahre. Und jetzt versucht man also etwas zu finden, was eben für die Xi Jinping-Ära kommt. Und das sind häufig eben auch so eine Art Testballons, die Wissenschaftler dann eben steigen lassen, zu gucken, was verfängt in irgendeiner Form. Aber es ist in dem Sinne nicht handlungsleitend jetzt für die Politik, ne, sondern es ist eben breites Diskursangebot, was politisch eben auch eingefordert wird. Ich erinnere mich an eine ganz starke, stark publizierte Konferenz aus dem Jahr 2016, wo Xi Jinping die Spitzenvertreter der großen Universitäten und Thinktanks nach Peking beordert hatte in den Sozial- und Geisteswissenschaften und eben eingefordert hat, dass sie wirkungsmächtiger werden sollen. Ne, also sie sollen Konzepte entwickeln, die auch in irgendeiner Form dann Relevanz entfalten, die aufgegriffen werden, die zitiert werden, die Diskursmacht entwickeln. Und diesen Hintergrund darf man, glaube ich, nicht ausblenden. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich dann ganz, ja, sagen wir mal, machttheoretische Überlegungen, wen man wo von welchen Rohstoffen für wie lange abschneiden kann.
Das führt ja eigentlich auch zu der Frage, wie bedeutend eigentlich diese Diskurse, die eher ja im akademischen Milieu gepflegt werden, wie bedeutend die überhaupt sind, was wiederum zur Frage führt, werden die denn im Parteiensystem eigentlich ernst genommen und diskutiert oder lässt man die paar wilden Intellektuellen einfach da mal rumturnen und denkt sich, sollen die mal, wir machen was ganz anderes?
Ja, da muss ich vielleicht auch ein bisschen länger ausholen, weil das eine sehr komplexe Frage ist, die man so, glaube ich, nicht zeitübergreifend beantworten kann.
Okay.
Denn, also ich meine, in der Gegenwart ist es so, das politische System ist weitgehend eine Blackbox. Ne? Also wir verstehen nur relativ begrenzt die Mechanismen, wie Information überhaupt an der Parteispitze verarbeitet wird, auf welcher Basis Informationen getroffen werden. Und von daher sind es eigentlich Wissenschaftskonjunkturen, wer darf publizieren, in welchen Bereichen, wen lädt sich vielleicht das Politbüro auch ein, denn in der Regel einmal monatlich gibt es immer eine Studiensitzung des Politbüros und da laden die sich häufig Wissenschaftler ein, die dann eben dort vor der versammelten Mannschaft referieren, wenn man sich eben anguckt, welche Themen, welche Leute werden entsprechend eingeladen, dann kriegt man schon mal zumindest einen gewissen Eindruck, wo man sich gerade Input holt. Wenn wir noch ein bisschen
weiter. Das ist öffentlich. Ja. Also, das ist öffentlich. Das ist zugänglich, wer da kommt.
Also, man erfährt die Informationen über die Parteipresse im Nachhinein und da kann man dann eben entsprechend schauen, welche Themen sind es. Und in der ersten Amtsphase Xi Jinpings ist zum Beispiel Geschichte sehr viel wichtiger gewesen als Außenpolitik, was man so vielleicht nicht erwartet hätte, ne? Oder jetzt in den letzten 2, 3 Jahren ist die Archäologie erstaunlicherweise sehr zentral gewesen, weil man dort entsprechend ganz weit in der Vergangenheit sich eben schon als eigene Zivilisation, ja. Aber was ich noch ganz kurz abschließen wollte, ist, wenn wir noch ein ganz bisschen weiter zurückgehen, kann man eben sehen, dass in der Reformphase unter Hu Jintao oder auch davor, da gab es also wirklich die Versuche von Intellektuellen, auch durch parteiinterne Kanäle Einfluss zu nehmen. Ne? Und dann also durch Meinungsstücke, die nicht öffentlich, sondern intern erschienen, gewisse Richtungen vorzugeben. Mhm. Das Ganze ist natürlich nur möglich geworden, seit Deng Xiaoping seit 77 oder 78 die Rolle der Intellektuellen überhaupt wieder aufgewertet hat. Ne? Dass sie sich überhaupt arbeiten, als Geistesarbeiter, als wieder Teil des Volkes fühlen durften.
Da fallen mir zwei Sachen zu ein. Du hast die Archäologie erwähnt, aber das ist ja ein eminent politisches Thema, weil es ja darum geht zu beweisen, dass die chinesische Kultur angeblich viel, viel älter ist als diese ganzen westlichen Kulturen. Und das ist insofern politisch, als es ja bedeutet, erstens, es gibt eine Vorrangstellung Chinas, was Kultur angeht. Aber zweitens, China hat eine ganz eigene Entwicklung, die vom Rest der Evolution der Menschheit, geschweige denn die These, dass China aus Afrika kommt, ja, also das heißt, die gängige Evolutionstheorie einfach über den Haufen wirft. Also das hat ja einen eminent politischen Bedeutungsinhalt.
Ja, gar keine Frage. Ich meine, du hast die Antwort im Wesentlichen ja schon selbst gegeben. Auf den ersten Blick denkt man vielleicht, wo liegt da die Politik? Aber in der Tat, also wenn man sagt, es gibt eine autochthone Entwicklung der Menschheit in China, kein Out of Africa, ist das natürlich ein enormes politisch aufgeladenes Statement. Und das andere ist natürlich, dass man, also was archäologischer Common Sense in der Vergangenheit war, dass unterschiedliche Regionalkulturen auf dem Gebiet dessen, was wir heute als China bezeichnen, gesiedelt haben, die aber vielleicht nur begrenzt Kontakt hatten, während man heute also viel stärker die gewissermaßen chinesische Einheit betont. Das sind in der Tat sehr politische Dimensionen.
Ja. Und das Zweite, was du gesagt hast, und das hat mich wirklich verwundert, dass man gar nicht so richtig weiß, wie der Informationsfluss an der Spitze ist. Ich meine, das ist ja wirklich ein bisschen so wie mit Donald Trump im Moment. Also in Amerika weiß man das ja auch nicht genau. Also rein theoretisch wissen wir natürlich, wie Amerika strukturiert ist und welche Departments mit welchen kommunizieren und welche Rolle die Gesetze und der ganze juristische Apparat spielt. Aber wirklich wissen tun wir es im Moment nicht. Und das scheint in China genauso zu sein.
In China ist es halt systemisch. Da gibt es also eine ganz klare Unterscheidung zwischen Informationen, die öffentlich zirkulieren können, und Dingen, die eben einer kleinen Elite vorbehalten sind. Kann man jetzt sagen, gibt es auch in anderen Staaten Vergleiche für, aber das ist also etwas, was die kommunistische Parteipolitik seit ihren Anfängen prägt. Und dieser Zirkel dessen, was öffentlich oder nur intern diskutiert werden kann, der hat sich also auch geöffnet und geweitet im Laufe der Zeit. Und in der Vergangenheit können wir es halt immer wieder ganz gut erkennen, nicht zuletzt durch die Kulturrevolution, wo sehr, sehr viele Staatsgeheimnisse für die Zeit davor durch die Rotgardisten öffentlich gemacht worden sind. Und das heißt, man kann also die internen Reden der 50er und frühen 60er Jahre sehr gut nachrecherchieren, was jetzt also für die letzten 10, 15 Jahre sehr viel schwieriger ist. Ne? Also Xi Jinping oder in seinem Namen sind sehr viele Bücher erschienen, aber nichtsdestotrotz wissen wir sehr wenig, wie intern diskutiert wird. Und das macht es eben schwierig. Gleichzeitig kann man eben von Pfadabhängigkeiten ausgehen. Also es gibt ein enormes Interesse daran, alle möglichen Formen von Wissen in kondensierter Form der Parteiführung zur Kenntnis zu bringen. Und ich würde mal sagen, je klüger, je strategischer die Parteiführung oder Teile davon sind, desto mehr dieser Informationen fließen dann auch in die Politik ein.
Also was für mich ein wirklicher Augenöffner war, weil es für mich völlig unbekannt war, das war in deinem Buch Chinesisches Denken der Gegenwart, das ist Schlüsseltexte zu Politik und Gesellschaft, dieses inzwischen ja berühmte Dokument Nummer 9 aus dem Jahre 2013, also ein Rundschreiben der Kanzlei des Zentralkomitees. Ich habe mir das nochmal rausgeschrieben jetzt in Vorbereitung. Also da gibt es 7 Themenbereiche, mittels derer feindliche Kräfte, eingehegt werden sollen. Also Einheit des Staates und die Regierung der Partei soll nicht unterminiert werden. Was sind diese Punkte? Konstitutionelle Demokratie geht nicht. Universelle Werte? Nein. Zivilgesellschaft? Nein. Neoliberalismus? Nein. Die Prinzipien des westlichen Journalismus? Auch nicht. Historischer Nihilismus? Auch nicht. Und eine Kritik an der Reform- und Öffnungspolitik, nach unserem so Sozialcharakter von politischen Systemen. Das ist ja im Prinzip eine Komplettabsage dessen, wofür wir stehen. Ich lasse mal den Neoliberalismus raus, weil der wird ja auch im Westen und wirklich heftig drum gestritten. Aber Demokratie, universelle Werte, Zivilgesellschaft, Journalismus, das sind ja Dinge, die wir uns immer noch, also die EU und alle sozusagen verbündeten westlichen Staaten auf die Fahnen geschrieben haben.
Genau, also das war ja so eins der man so will, proklamatorischen Gründungsdokumente der Xi-Ära. Und letztendlich kann man das Ganze eben auch als Maßnahme gegenüber innerparteilichen oder auch gesellschaftlichen Entwicklungen verstehen. Denn in den Jahren davor ging es eben ganz maßgeblich darum, ne? Also um die Frage, gibt es eine stärkere Trennung von Partei und Staat? Große Frage auch in den späten 80er Jahren bei Zhao Ziyang und bei anderen. Oder auch einfach die Frage, welchen Stellenwert hat die Verfassung? Ne? Können wir uns auf, zumindest im Zivilrecht, auf die Dinge berufen, die da drin sind? Und 2001 gab es eben eine Entscheidung, die gesagt hat, ja, man kann sich auf die Verfassung berufen. Und das wurde dann eben einige Jahre später zurückgenommen, wogegen sich eben viele Bürgerrechtler und Rechtsprofessoren und Anwälte und sowas gestemmt haben. Von daher kann man auch sehen, also im Wesentlichen ist das ein defensives Dokument, was also versucht, diese Strömungen, die ganz offensichtlich schon da waren, und zwar bis weit in die Partei, also bis hin eben zu Überlegungen, verschiedene Flügel der Partei zu offiziellen Parteien zu machen und daraus eben demokratisches Moment zu generieren, diesem Ganzen einen Riegel vorzuschieben und von der Organisationsstruktur eigentlich viel stärker in den Leninismus, in den Maoismus zurückzukehren mit einem starken Führer, mit einer verabsolutierten Parteiideologie.
Aber was dahinter steht, ist ja, dass es offensichtlich doch eine Menge Spannung gibt und diese Ideen eben tatsächlich in China angekommen sind. Und es ist ja bekannt, dass, also was die Texte angeht, die ganzen maßgeblichen Texte, also sowohl der Politikwissenschaft wie der Philosophie, also ob das jetzt Habermas und Luhmann ist oder was auch immer, Carl Schmitt, das ist alles übersetzt ins Chinesische. Das heißt, das wurde schon relativ lange schon diskutiert. Also das scheint angekommen zu sein, aber offensichtlich doch auch zu großen Spannungen geführt haben. Sonst würde man sich ja nicht so dagegen wehren müssen.
Ja, das ist in der Tat ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den du da ansprichst. Also die Asymmetrie in den Wissensströmen. Ne? Und also wenn man sich eben anschaut, mit welcher Intensität und welcher Dimension westliches, aber auch japanisches und anderes Wissen seit dem späten 19. Jahrhundert bis heute übersetzt, rezipiert, verändert worden ist in China. Also ich erinnere mich ganz gut jetzt bei meinem letzten Besuch. Es gab traditionell immer so zwischen der Beida und der Tsinghua, also den großen Universitäten im Pekinger Norden, gibt es so eine lange Straße, die Chongfulu, und in der Mitte war immer so ein ganz berühmter Buchladen mit Kaffee. Den gibt es dort jetzt nicht mehr, der ist jetzt in einem Einkaufszentrum einige Kilometer weiter. Aber da war ich natürlich dann auch mal, und also einfach eine riesige Bücherwand voll von Übersetzungen des westlichen Wissens, des Kanons, in unterschiedlichen Übersetzungen, häufig auch noch bei den wichtigen Denkern. Ne? Und wenn man sich das bei uns anschaut, also ich hätte Mühe, mehr als eine Handvoll von wirklich wissenschaftlich fundierten Übersetzungen, selbst der größten Klassiker, mal aufzuzählen. Also da ist einfach eine riesige Imbalance. Und das hat natürlich auch sicherlich zu diesen Verwerfungen geführt. Also gerade bei der Neuen Linken ist auch ganz viel postmodernes Denken dabei. Nicht nur Maoismus, sondern da steckt auch ganz viel Foucault und alle möglichen anderen Dinge drin. Aber ich würde also sagen, dieser Transfer von Wissen, der geht nach wie vor unvermindert fort. Häufig sind das also Nebentätigkeiten, die eben von Leuten, die im akademischen Feld keinen Fuß gefasst haben oder eben vielleicht nicht genug verdienen, die sich dann teilweise auch als Nietzsche-Spezialisten in chinesischen Online-Plattformen ordentlich Zusatzgeld verdienen. Also generell ist also die Offenheit, das Interesse und auch der Stellenwert von Wissen, von Philosophien ganz anders.
Also weil du gerade die Postmoderne erwähnt hast, also eines der zentralen Probleme der Moderne im Westen scheint mir zu sein, die Frage, wie wir Pluralität nicht nur denken, sondern wie wir mit Pluralität auch politisch und gesellschaftlich und so weiter umgehen. Wenn ich dein Buch richtig verstanden habe und auch das, was ich über China gelesen habe, dann ist eigentlich eines der Kernprobleme von China paradoxerweise immer gewesen, diese Pluralität im Inneren zu haben. Also das sind dann nicht nur die streitenden Reiche, sondern das sind verschiedene Positionen, Ethnien, Sprachen, Kulturen und so weiter. Und folglich wird das Problem traktiert, was wir in der Moderne jetzt sehr offen traktieren, nämlich wie gehen wir mit dieser Pluralität eigentlich um? Und da scheint es ja sehr verschiedene Ansätze oder Strategien gegeben zu haben. Und die jetzige scheint eine der Machtpolitik zu sein. Mhm.
Ja, das ist in der Tat ein ganz zentrales Thema, was sich immer durchzieht durch die chinesische Geschichte. Ein Aspekt, den man hier vielleicht betonen kann, ist in der Tat, dass es sehr unterschiedliche Herangehensweisen gab. Also wenn wir jetzt in der Nach-Mao-Zeit anfangen, dann kann man vielleicht in den 80er Jahren sehen, dass eben vor dem Hintergrund eben der massiven Verfolgung der Ethnien, gerade in der Kulturrevolution, wenn man da nach Tibet oder in die innere Mongolei oder nach Guangxi gucken, wo die wirklich Hauptopferzahlen zu finden sind, dass dann erstmal eine Phase kam, wo man gesagt hat, ganz viel Autonomie für ganz viel Möglichkeit, kulturelle Autonomie zu leben. Affirmative Action Policies im weitesten Sinne, ne, also Angehörige von Minderheiten eben auch immer paritätisch in politischen Ämtern zu besetzen, Vorteile beim Hochschulzugang und so weiter und so fort. Und das ist also etwas, was man strategisch in den letzten 10, 15 Jahren abgebaut hat, weil man gesagt hat, die Betonung dieser Vielfalt, die Betonung kultureller Identität ist eigentlich was, was unsere nationale Einheit schwächt, und einer der ja am anstrengendsten zu lesen, intellektuell wie sprachlich, Texte in dem Buch Chinesisches Denken der Gegenwart geht eben genau davon, ne, dass man letztendlich alles verschmelzen muss, ne, und dass eben diese Partikularitäten aufgelöst werden müssen. Und das sieht man dann eben bis hin eben die ganz konkrete Politik, wie solche Texte, also es ist sicherlich nur diese Texte, die das bedingt haben, auch politischer Wille dahinter, aber die Assimilation, die Erzwungene in Xinjiang oder auch in Tibet seit vielen Jahren, das sind alles Dinge, die eben vor diesem Kontext zu verstehen sind.
Also mir schien, dass ein neuer Weg, wie man sozusagen diese Einheit herstellt, das kapitalistische Wirtschaftssystem war. Und da hat man ja also wenn ich es richtig weiß, vielleicht ist das ja auch nur das, was ich aus den Medien habe, aber da hat man ja die verschiedenen Sonderzonen geschaffen, man hat verschiedene Modelle ausprobiert, man hat die auch gegeneinander antreten lassen und dann plötzlich diese großen Imperien, die man unabhängig von insbesondere Amerika aufgebaut hat, wieder zerschlagen. Also beispielsweise hat man ja Google und Co., also all das, was Digitalisierung war, das hat man ja aus China wirklich rausgehalten, um WeChat und solche Sachen selber aufzubauen. Also bezahlen, Kommunikation, Social Scoring, einkaufen, diese ganzen Sachen alle in einer App, unter einem Himmel, unter einem digitalen Himmel sozusagen. Und dann hat man angefangen, genau diese Mega-Imperien, Alibaba zum Beispiel, wieder zu zerschlagen, was ich von außen nicht so richtig verstanden habe, außer dass tatsächlich Vielfalt offensichtlich fürs System zu gefährlich ist.
Ja, auch das wird eine sehr, sehr komplexe und schwierige Frage, weil auf der einen Seite haben wir es eben mit der Übernahme oder der sozusagen der Abkehr von der ursprünglich maoistisch geprägten Lehre, dass eben alles über staatliche Pläne funktionieren muss. Eben Deng Xiaopings Betonung von Wissen, von Wissenschafts-, auch von marktwirtschaftlichen Prinzipien. Also das stand auch nach 89 nochmal zur Debatte. Da hatte dann mit seiner berühmten Reise in den Süden 1992 nochmal sein komplettes Gewicht hintergeworfen. Ja, und dann hat man erstmal wachsen lassen mit diversen Auswüchsen. Ne? Und also auf der einen Seite ist es so, dass in vielen Bereichen die Unternehmen der Privatwirtschaft, du hast gerade schon Tencent und andere genannt, mit Abstand die innovativsten waren, dass aber zu gewissen Zeitpunkt daraus sich vielleicht eben auch, ja, sagen wir mal, politische oder andere Forderungen erheben konnten. Ne? Und von daher also dieses klassische Modell, dass man also unterschiedliche Unternehmen erst einmal in Wettbewerb schickt, das besteht nach wie vor fort. Insgesamt würde ich aber sagen, ist in den letzten 10, 15 Jahren relativ deutlich die Tendenz, dass man dann eben versucht, ja, das Unternehmen, was sich eben als am stärksten erwiesen hat, ja, gewissermaßen erstmal zurechtzustutzen und dann zu verstaatlichen. Also die Staatsgläubigkeit ist im Beraterkreis der aktuellen Führung sicherlich sehr viel stärker ausgeprägt als in den Generationen davor. Und ja, man muss mal gucken, also ich meine, wie das Ganze sich entwickelt, aber insgesamt war das also eines der großen Erfolgsmodelle der Reformära, dass man eben dieses Experimentieren mit unterschiedlichen Zugängen zugelassen hat, ne, dieses nach Steinen tastend den Fluss überqueren. Und da weiß man jetzt noch nicht, also es gibt auch immer ein Hin und Her. Man ist ja, ich hatte ja vorhin schon mal von der Blackbox gesprochen, ne, man liest dann immer die großen Theorieartikel in den Tioche, in der Wahrheit und wie sie alle heißen, oder und versucht, sich einen Reim drauf zu machen. Und mal gibt es dann eben wieder ja eine Betonung der staatlichen Lenkung. Und dann empfängt Xi Jinping wieder den, also die sagen wir mal, privatwirtschaftlichen Führer wie den Gründer von DeepSeek und Ähnlichem. Also es ist so ein Hin und Her, ne? Also die staatlich geplante Wirtschaft eben bislang nicht die Innovationskraft entwickelt, die man sich vielleicht vorstellt.
Das ist ja eigentlich doch auch die Lehre, ohne jetzt in auch nur ansatzweise neoliberale Doktrinen zu vertreten, was ich nicht tue. Aber das ist doch die Lehre im Grunde genommen aus dem Westen, dass es bislang kaum oder gar nicht gelungen ist, mit Staatsbeamten und Staatsdenken gute innovative Prozesse zu steuern, inklusive auch der Wirtschaft. Also da meine ich jetzt Wissenschaft mit, die ja immer auch ein Motor für Technologien und damit für Wirtschaft ist, wie die Wirtschaft selber. Also dass es besser ist, die Pluralität zu behalten. Klar, in einem Regelsystem, also das, was man Ordoliberalismus nennt, klar, aber trotzdem ein viel freieres Spiel. Das heißt, wenn China jetzt wirklich mehr darauf setzen würde, dass der Staat die Kontrolle zum Beispiel auf diese gigantischen KI-Modelle über KI-Modelle und KI-Firmen übernimmt, in Klammern, ich frage mich, wie das möglich ist, Klammer zu, dann geht das doch aus unserer westlichen Perspektive eher schief.
Ja, das bleibt abzuwarten. Also insgesamt ist es definitiv so, dass, also mein Eindruck jetzt nach meinem Aufenthalt in Peking war, dass sehr viele extrem zufrieden sind mit der digitalen Infrastruktur, in der sie dort leben, mit ihren Handys, mit Kimi und DeepSeek und wie die ganzen Chat-Tools dort entsprechend heißen, und dass man die entsprechenden westlichen Äquivalente häufig eher als rückständig betrachtet. Aber nichtsdestotrotz ist es eben, also ich meine, die chinesischen Modelle sind im Gegensatz zu den westlichen momentan fast alle Open Source, ne? Also es gibt viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Gleichzeitig gibt es, also wenn man zu Themen wie den meinen forscht, da findet, kriegt man keine Antworten, ne? Also da sind eben ganz klare politische Filter, die eben historische Themen einengen. Aber ja, ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht, ich kann da auch nicht in die Zukunft sehen, wie das weitergeht, aber dieses Balancieren von Kontrolle und auf der anderen Seite Innovation zulassen, ist sicherlich eins der Kernthemen, mit denen sich die Führung in den nächsten Jahren weiter beschäftigen muss.
Diese, sagen wir mal, ambivalente Haltung Kapitalismus gegenüber und damit auch Pluralität gegenüber hat ja, glaube ich, auch mit einer ambivalenten Haltung oder ist verbunden mit einer ambivalenten Haltung Amerika gegenüber, weil Amerika war ja eine Zeit lang Prototyp für diesen super gelingenden Kapitalismus. Also hat man Amerika auch bewundert. Inzwischen habe ich das Gefühl, ist aus dieser extremen Bewunderung eine extreme Zurückweisung geworden.
Ja, das ist definitiv so. Also in den 80er Jahren kann man sicherlich sagen, war Amerika ganz klar das Modell. Das hat sich nur bei ganz wenigen Denkern damals schon abgeschwächt. Also die Nummer 3 der Parteihierarchie, Wang Huning, ist damals in den späten 80ern so ein bisschen auf Tocquevilles Spuren nach Amerika für ein Jahr gereist und hat darüber hat er ein Buch geschrieben, wo er so seine Wahrnehmung, die Stärke von, sagen wir mal, Huntington, Kulturkampf, aufbrechende Clash Konflikte entsprechend aufgezeigt hat. Also es ist nicht so, dass damals alles nur rosig war, sondern die ersten, gerade die später dann neo-autoritär auf sich positioniert haben, die haben damals schon Risse in diesem Bild gesehen. Aber gerade bei den Liberalen war das ganz klar eben das große Ideal. Und die waren jetzt vor allem bei der ersten Wahl von Trumps eben in einem großen Dilemma, wie mit diesem Vorbild umgehen. Und ist sehr unterschiedlich gelöst worden, aber einige oder gerade die ältere Generation sind wirklich zu Trumpisten in vielfältiger Hinsicht geworden, also gegen Eliten, gegen Globalisierung und Ähnliches. Bei anderen ist es nuancierter, aber insgesamt ist es definitiv so, dass Amerika als Vorbild in vielen Bereichen nicht mehr aktuell ist. Also ein größeres Interesse habe ich ganz klar in europäischen Diskussionen stattgefunden, habe ich ganz klar wahrnehmen können, dass also ganz viel mehr gefragt wurde, was wird bei euch überhaupt jetzt über Welthandelsordnung, über irgendwelche Freihandelsabkommen gedacht, wie positionieren sich da europäische Denker? Also Interesse, würde ich sagen, an westlichen Reaktionen ist nach wie vor vorhanden, aber gleichzeitig eine massive Desillusionierung mit Blick auf die USA.
Du hast mir in der Vorbereitung, weil ich dich gebeten hatte, schick doch mal einen Text, damit ich ein bisschen mehr weiß, weil wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt ja keine großen übersetzten chinesischen Quellen. Und in dem Text, wo es um die neue Weltordnung geht, kommt Europa auch vor, ja, jetzt nicht so ganz negativ, aber im Grunde genommen als Leute mit Europa müsst ihr euch nicht groß auseinandersetzen. Das spielt eine drittklassige Rolle.
Genau, also hier kann ich vielleicht nur kurz dazu sagen, ich bin gerade dabei, so ein bisschen einen Band zu konzipieren, der sich mit eben chinesischen Theorien von Weltordnung, von Strategien, Operationalisierungen beschäftigt. Und habe da also in China auch viele Interviews geführt, sitz an den ersten Übersetzungen. Mal schauen, wann das Buchform annehmen kann. Ich hoffe, einigermaßen zügig. Und da gibt es also auch wieder eine ganze Reihe von Schulen und Denkern. Den Text, den ich dir vorab schon mal geschickt habe, ist von Wang Jisi, einer der ganz berühmten Vordenker der Belt and Road Initiative, unter anderem, der sich da, ja, ist ein Text von 2024, vor allem mit der aktuellen Weltordnung, den Herausforderungen und dem Verhalten Chinas, was soll China tun, was ist unser eigenes Sicherheitsinteresse beschäftigt. Und da ist es definitiv so, dass er also sagt, gerade Frankreich hat zwar diese, wenn man so will, strategische Autonomie von den USA eingefordert, aber daraus wird so bald nichts werden. Und von daher sieht er eigentlich eine ganz klar bipolare Weltordnung und Europa, Indien und weiteres dann eben hinten dran.
Und Russland wird, das hat mich am Anfang, als ich den Text noch nicht fertig gelesen hatte, sehr, sehr erstaunt, dass Russland praktisch gar nicht erwähnt wird, der Ukraine-Krieg auch gar nicht. Das kommt dann aber etwas später. Und also es ist schon sehr, sehr, wie soll ich mal sagen, vorsichtig und nett Russland gegenüber. Aber der Unterton ist, die sind abhängig von uns.
Ja, das kommt in dem Text eigentlich eher so unter der Hand raus, dass man also sagt, je länger der Krieg dauert, desto abhängiger wird Russland letztendlich von uns werden. Und das kann nicht in unserem Interesse sein. Deswegen sollten wir also versuchen, beizutragen, diesen Krieg möglichst bald zu beenden. Aber letztendlich sagt er, es hat nichts mit kaltem Krieg oder Ähnlichem zu tun. Das ist ein innereuropäischer Konflikt, der da ausgetragen wird. Und China kann da eigentlich nicht von profitieren. Also da haben wir es jetzt wieder mit einer Einzelmeinung zu tun, sicherlich von einem relativ wichtigen und bekannten chinesischen Denker. Aber wir haben, also in dem Buch sollen zwei oder drei Positionen, gerade auch zum Ukraine-Krieg, mal aufgefächert werden, weil das eins der wenigen Themen ist, wo also wirklich noch sehr kontrovers gestritten wird. Also von ganz, sagen wir mal, ablehnenden Haltungen Russland gegenüber bis hin eben zur Überlegung, was wäre denn mit uns passiert, wenn wir uns 2022 an die Seite der Ukraine gestellt hätten. Das wäre also absolut gegen unsere nationalen Interessen gewesen. Und die Leute können nach wie vor publizieren. Also das ist schon interessant, dass das so ein Thema ist, wo Pluralität noch möglich ist.
Was war denn überhaupt dein Eindruck? Weil du weißt, mich interessiert die politikwissenschaftliche, aber auch die philosophische Seite. Was war denn überhaupt dein Eindruck von den gegenwärtigen Strömungen, welche da groß sind, welche gerade vielleicht entstehen?
Also insgesamt würde ich sagen, also wenn ich jetzt auf die Politikwissenschaft erstmal schaue, da ist ganz klar der Realismus momentan die große dominierende Strömung. Es gibt vor allem einen Denker, der da sehr berühmt ist, von der Tsinghua-Universität namens Yan Xueting, mit dem ich auch ein langes Gespräch hatte, der so eine Art neue Theorie des sogenannten moralischen Realismus letztendlich versucht hat zu definieren oder definiert hat, wo er also sagt, all die Regelwerke und sowas, schön und gut, aber letztendlich kommt es eben auf die Führer an und Die Frage, ob die sich jetzt eben moralisch gut oder schlecht verhalten, hat eben massive Auswirkungen auf die Weltordnung. Also das ist dort sicherlich momentan ganz klar dominierend.
Das ist interessant, weil unser Gespräch vor uns mit Markus Gabriel, da ging es ja genau um moralische Tatsachen und moralischen Realismus, der aber offensichtlich in China ganz anders verstanden wird, weil es da um die Integrität der Führung geht. Was mich, wenn ich, bevor du zu den anderen Positionen kommst, zu der Frage führt, wie ist denn eigentlich die Haltung der Korruption gegenüber? Also ich frage das unter anderem auch deshalb, weil auf der letzten Phil Cologne du dich mit Yuan Wen Ang unterhalten hast, die dieses Buch China's Gilded Age, also Chinas goldenes Zeitalter geschrieben hat, wo sie versucht zu zeigen, je mehr Kapitalismus eigentlich, umso weniger Korruption. Genau. Aber Korruption gibt es in verschiedenen Facetten und das ist ein Riesenproblem in China.
Ja, genau. Ja, das war sogar schon die vorletzte Phil Cologne.
Also die vorletzte, richtig. Stimmt.
Genau, letztes
vorletzte
Jahr.
Vorletzte war das,
ja. Dieses Jahr war mit Xu Jilin. Genau, da ging es also darum, dass sie unter anderem gesagt hat, dass in frühen Stadien das sowas auch wie ein Booster sein kann. Ne? Wenn das Ganze also, sagen wir mal, größere Infrastruktur oder strategische Projekte befördert. Und aus der Phase ist China mittlerweile raus. Ne? Und eine der sicherlich geteilten Wahrnehmungen, weswegen Xi Jinping überhaupt an die Parteispitze rücken konnte gegenüber anderen Kontrahenten, die da im Spiel waren, dass er sich eben relativ offensiv gegen eben diese Auswüchse der Korruption positioniert hat und das ja auch seitdem relativ stringent durchführt. Also wenn wir uns jetzt die letzten großen Parteiereignisse anschauen, jetzt gerade beim letzten großen Plenum, fehlte eben doch ein Sechstel der Delegierten, ganz offensichtlich, und ein Großteil aus dem Militär, die eben in der Regel aus Korruptionsgründen zurücktreten mussten. Und wir sind jetzt ja schon weit, weit in der dritten Amtszeit von Xi Jinping, und auch da ist das also ein Problem, was kaum auszumerzen ist. Und auch die großen Skandale in der Immobilienwirtschaft, Evergrande und wie sie alle heißen, ne? Also da ist sicherlich so viel auch, sagen wir mal, Verärgerung in der Bevölkerung, dass man da sicherlich Legitimation draus ziehen kann, aber gleichzeitig schadet es eben auch aus Parteisicht der eigenen Integrität. Und ein Aspekt, den anderer Text in dem Band hoffentlich ein bisschen deutlich gemacht hat, ist also dieser Versuch an reine ursprüngliche Parteitraditionen gänzlich unkorrumpiert anzuknüpfen. Ne? Das war also einer der großen Eckpfeiler von Xi Jinpings Politik seit seinem Amtsantritt. Aber jetzt sind wir schon wieder einem ganz anderen Gleis gelandet.
Ja, nee, wir sind ja immer noch bei diesem Thema mit dem moralischen Realismus. Genau. Also wenn man das so versteht, dass jemand nicht korrumpierbar ist und den Regeln folgt, ist ja die große Frage, okay, was für Regeln sind das? Erstens, also wer definiert die? Und zweitens, wer kann ihm das denn dann noch sagen, wenn er mal von diesen Regeln abweicht?
Ja, in der Tat. Das ist also etwas, was durch die zunehmende Verschmelzung von Partei und Staat zunehmend in den Schattenbereich gewandert ist. Ne? Also es sind interne Disziplinkontrollkommissionen, die dort operieren, die Personen dann unter Hausarrest oder anderswo stellen und entsprechend von eigentlich zwei Verfassungen, der Parteiverfassung und der Staatsverfassung und allen sonstigen Regularien, die es gibt, dann eben entsprechend überprüfen. Aber das Ganze ist eben der öffentlichen Sichtbarkeit bis zum Ergebnis eigentlich entzogen. Ne? Und das Ganze funktioniert also durch interne Kommissionen, die das Ganze dann in irgendeiner Form versuchen, zu einem korrekten Ergebnis zu bringen, wobei eben Transparenz da nicht sehr groß geschrieben wird.
Es ist wirklich für mich nicht leicht zu verstehen, weil auf der einen Seite hast du ja beschrieben, nur Transparenz, Open Source, was KI und sowas angeht, was ja nun wirklich ein Veränderungswerkzeug ist. Also es verändert ja nicht nur unsere Gesellschaft, sondern wird die chinesische auch verändern. Auf der anderen Seite diese völlige Intransparenz, die du gerade jetzt beschrieben hast.
Ja, also es sind ganz verschiedene Bereiche. Ne? Das eine ist eben in der Wirtschaft die Notwendigkeit, Innovation zu generieren, und das andere ist der Kern der Macht. Und sobald man also die Kontrolle über den Kern der Partei, über das Militär verliert, dann sieht es düster aus mit der Zukunft der kommunistischen Partei. Und das ist sicherlich eine der, ist auch eine Rede, die ich zitiert habe in der Einführung vom chinesischen Denken der Gegenwart, eine berühmte Rede aus dem August 2013, wo Xi Jinping im Wesentlichen sagt, also es gibt kaum noch Leute, die an den Marxismus glauben, Es gibt ganz viele Leute, die eben Kapital und Familie im Ausland, in Kanada oder sonst wo unterbringen und ansonsten Wahrsagern und Ähnlichem nachlaufen. Und also dieses Gefahrenszenario ist, glaube ich, sehr, sehr präsent gewesen bei seinem Amtsantritt. Und von daher ist das für mich jetzt weniger widersprüchlich, weil es zwei verschiedene Sphären sind.
Komme wieder zurück. Ich habe dich ja danach gefragt, was für Strömungen hast du wahrgenommen? Die eine Strömung hast du gerade erzählt, ist also der moralische Realismus.
Ja, und dann also insgesamt über alle Disziplinen hinweg alles Mögliche, was eben mit Exzeptionalismus zu tun hat. Also letztlich kann man sagen Konstruktivismus, von der Archäologie bis hin in die Politikwissenschaft, der Versuch, also einen eigenen China-Weg zu definieren. Mit der Philosophie hatte ich diesmal weniger zu tun, weil ich, wie gesagt, gerade eher zu diesem politikwissenschaftliche Thema gearbeitet habe, aber wo ich mit denen in Kontakt gekommen bin, ging es ganz häufig um praktische Philosophie, es ging um Fragen des Verhaltens in ganz konkreten Situationen. Etwas, was ich ganz faszinierend fand, was es vorher auch nicht so gab, ist, dass viele der Unternehmer jetzt häufig so eine Art Sabbatical einlegen, dass sie bei entweder Privatunterricht nehmen bei berühmten Gelehrten, dass sie Studienreisen organisieren, dass sie sich in vielfältigster Weise eben jetzt Wissen einholen, in einer Phase, wo vielleicht Teile der Wirtschaft weniger gut laufen. Also auch das ein sehr starker Eindruck, dass viele der Studierenden keine Jobs bekommen, selbst in den Städten, an den Top-Unis, deswegen länger an den Unis bleiben, auch ein, zwei Abschlüsse mehr als vielleicht notwendig machen. Aber insgesamt also der Versuch, die Wissenschaft oder gerade auch praktische Philosophie für die eigene Lebensführung nutzbar zu machen. Also das ist mir relativ deutlich vor Augen getreten.
Das ist interessant, weil das deckt sich mit dem, was ich aus Japan höre. Da gibt's ja auch traditionell eine sehr enge Verbindung zwischen Wirtschaft über Parteien in die Regierung. Also das ist, wie soll ich mal sagen, entspannter, als das bei uns wäre. Und die Wirtschaft ist offensichtlich in Japan gerade sehr, sehr offen, was Überlegungen moralischer Art und philosophischer Art angeht. Also das reicht dann von Klima über, wie gehe ich mit Nicht-Japanern, Japanerinnen um, das Mann-Frau-Thema und so weiter. Also es scheint eine ähnliche oder ich will nicht sagen parallele, aber doch eine ähnliche Entwicklung offensichtlich in China und in Japan zu geben.
Ja, das erscheint mir auch so. Und also gerade Leute, die sehr renommiert sind, sehr bekannt sind, vielleicht gerade in den Ruhestand getreten sind, die haben da jetzt ein ziemlich breites Betätigungsfeld und machen dann Ägyptenreisen oder Ähnliches.
Ja, es scheinen viele ältere Leute gerade zu machen, viel zu reisen. Ja. Du hast das Thema angesprochen gerade, die Arbeitslosigkeit der Jugend. Also ich meine, also die Arbeitslosigkeit an sich ist ja schon ein Riesenproblem. Dann fände ich es toll, wenn du dazu was sagst und vielleicht aber auch dazu, was bedeutet es eben dann doch in Corona-Zeiten groß geworden zu sein und jetzt mit KI groß zu werden, weil das stellt ja auch unsere Gesellschaft vor ein riesiges Problem. Also was siehst du da an Entwicklungen?
Ja, also ich habe jetzt eine Sicht, wenn man so will, von der Spitze einer Elite-Bubble. Ne? Also ich war in den renommiertesten Unis da, denen es noch im Vergleich relativ gut geht. Auch wenn es da so ist, dass zum Beispiel die Fudan-Universität, eine der ganz großen in Shanghai, hat eben Anfang des Jahres angekündigt, dass mindestens ein Drittel der geisteswissenschaftlichen Professuren in KI-Professuren umgewidmet werden sollen. Dass also da eine ganz breite Entwicklung Wahnsinn. Sich dahin entsprechend fortsetzt. Also insgesamt muss man ganz stark zwischen Stadt und Land unterteilen. Und also vor allem Scott Rosell und andere in Stanford haben das für den ländlichen Raum sehr, sehr eindringlich vor Augen geführt, wie ja zunehmend abgehängt, also gerade auch die junge Corona-Generation im ländlichen Bereich, die also ohnehin sehr viel schlechter ausgebildet ist, sehr viel weniger Möglichkeiten des Zugangs zu Bildungsinstitutionen hat und jetzt auch noch bei der KI eben sehr, sehr viel weniger Wissen akkumulieren kann, dass dort also die Rückständigkeit oder generell die Chancenlosigkeit eben wirklich verheerend ist. Während so in der städtischen Jugend ist so mein Eindruck, dass in Teilen eher so eine Art neues Biedermeier sich abzeichnet, solange man sich irgendwie selber ernähren kann, so mit seiner Familie glücklich sein kann, seinen eigenen Lebensstil irgendwie, also generell Lifestyle, so bürgerliche, kleinbürgerliche Themen sind sehr viel wichtiger geworden als bei meinem letzten Besuch. Und ja, also insgesamt würde ich sagen, dass an den Elite-Unis machen sie sich jetzt nicht direkt große Sorgen, aber sie werden eben nicht mehr mit diesen ja ganz hoch dotierten Jobmöglichkeiten geködert, die eben vielleicht noch vor 10 Jahren oder ähnlichem möglich gewesen wären. Und ja, es gibt sehr, also insgesamt sehr wenig Studierende, die überhaupt noch in den Geisteswissenschaften dort aktiv sind. Also in der Peking-Uni, das ist ja mit die renommierteste des Landes überhaupt, ne? Da gibt es allein 70 Professuren im Bereich Geschichtswissenschaft und vielleicht gerade mal dreimal so viele Studierende, ne? Also die Betreuung ist enorm klein oder enorm elitär. Und die werden schon irgendwo unterkommen. Aber nichtsdestotrotz, ansonsten ist die Lage der Geisteswissenschaften momentan, würde ich sagen, ziemlich prekär.
Das war ja vor, ich bin mal vorsichtig, 10, 15 Jahren anders.
Ja, nee, definitiv. Also damals gab es in vielfältigsten Jobmöglichkeiten bei den großen Jobfairs oder ähnlichem vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Also ich sehe das auch so an den Dissertationsthemen, die an mich herangetragen werden. Also geht es jetzt ganz häufig um Fragen eben von White-Collar-Arbeitskultur, von Dingen, wie man überhaupt in so einem System noch Sinn im Leben findet oder Ähnlichem. Ne? Und das ging ja auch durch die deutschen Medien vor 3, 4 Jahren, dieses ganze Phänomen, dass eine Generation so eine Art Opt-out macht. Das, also Lying Flat war damals so eins der großen Schlagworte, Tanping, dass man also sagt, gut, also in diesem System oder mit diesem, vor der aktuellen Situation finde ich da keinen wirklichen Sinn mehr. Ich muss mir jetzt eben meinen privaten eigenen Lebenssinn konstruieren.
Dieses Abhängen der Landbevölkerung, das hatte ja umgekehrt auch einen gewissen Vorteil, also fern zu sein von Peking. Mhm. Das heißt, auch ein bisschen ferner zu sein von Regulationen, übrigens auch von KI-Überwachung. Aber so wie du das jetzt schilderst, wächst da ja ein Riesenproblem ran gerade.
Ja, also das ist definitiv eines der großen Probleme, also die schlechte Ausbildung, die schlechten Jobchancen der ländlichen Jugend. Ist jetzt nicht mein eigenes Forschungsgebiet, ich rezipiere das nur über das, was die anderen gemacht haben. Aber da würde ich auch sagen, ist eine der großen Schwierigkeiten, wie man insbesondere die junge männliche Bevölkerung dort ruhig stellen kann, in irgendwelche Formen von Jobs bekommen kann, jetzt nachdem eben auch insgesamt, sagen wir mal, der Infrastrukturboom und die Wirtschaftsleistung insgesamt doch eben sich deutlich weniger rasant entwickelt als in der Vergangenheit.
Das heißt, wir kommen eigentlich im Grunde genommen wieder zu so einer alten Einteilung, also der Landbevölkerung, die guckt, dass die Stadtbevölkerung und die Feudalherren genug zu essen haben. Also danach klingt es so ein bisschen.
Ja, also ganz, ganz so wie in der Mao-Zeit, wo wir ja im Verhältnis, sagen wir mal, 90% Land, 10% Stadt haben.
Richtig.
Ja. Das haben wir natürlich nicht mehr, weil es eine riesige Urbanisierungswelle in den letzten 3, 4 Jahrzehnten gegeben hat und inzwischen schon mehr Menschen offiziell in den Städten wohnen als auf dem Land. Aber nichtsdestotrotz stellt sich einfach die Frage, womit sollen die ihr Geld verdienen? Weil gerade auch in der Landwirtschaft der Trend ganz klar, sagen wir mal, zu einer neuen Form von Großbauerntum geht, dass man also möglichst viel mechanisiert, nicht mehr diese kleinteiligen Parzellen entsprechend bewirtschaftet. Und ja, ich meine, die Parteiführung ist jetzt schon seit etwa 10 Jahren dabei, dass man so eine Art, ja, sagen wir mal, Vorbereitung intellektueller Natur schafft, ne? Dass man also darauf einstellt, dass die Zeiten nicht immer nur besser werden, dass es nicht für alle immer einen Fahrstuhleffekt gibt, dass man eben hier entsprechend sich auch auf härtere Zeiten einstellen muss. Aber meines Erachtens wird es die ländliche Bevölkerung sehr viel härter treffen.
Ja, was würdest du jetzt nach deiner Rückkehr, wenn du ein Essay schreiben müsstest über die Hauptprobleme Chinas, was würdest du sagen, sind deiner Wahrnehmung nach die zentralen Probleme?
Tja, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen überlegen, weil das also wirklich eine gar nicht so leichte Frage ist. Also insgesamt ist sicherlich für China ein Hauptproblem, sich zu positionieren in diesem von uns vorhin schon besprochenen, selbst mit heraufbeschworenen Systemkonflikt mit den USA, weil man eben bislang massiv durch, wenn man so will, die Arbeitsteilung auch in der Weltwirtschaft profitiert hat. Und hier jetzt also, ja, durch die zunehmende Deglobalisierung, das war eins der großen Schlagworte auch in China, sich darauf einstellen kann, dass das eben auch zu einem Wohlstandsverlust in Teilen der chinesischen Bevölkerung führen wird. Also ich denke, Das ist sicherlich das Hauptproblem. Wenn von irgendeiner Form die Partei Angst haben sollte, dann wird das immer ein wirtschaftlicher Abschwung sein und die Unzufriedenheit von großen Teilen der Bevölkerung viel weniger als, sagen wir mal, die Kritik von einzelnen Intellektuellen oder Ähnlichem. Damit könnte man eigentlich relativ gelassen umgehen, was man allerdings auch nicht tut. Dann, wie gesagt, der Stadt-Land-Gegensatz ist meines Erachtens ein großes Problem. Und ja, als drittes sicherlich die Frage, wie man in Zukunft Innovationen generieren will. Also was ist überhaupt die eigene Vorstellung von Plan, von freiem Marktspiel, das Verhältnis von Staat und Markt? Also das sind für mich relativ zentrale Probleme, wo es ja in dem Sinne keine Blaupause gibt. Es gibt Bereiche, die jetzt auch mit Blick auf den nächsten 5-Jahres-Plan schon ausstaffiert werden. Man kann erkennen, in welche Bereiche das fließen soll. Aber letztendlich hängt eben sehr, sehr viel von der vom Erfindergeist, der Genialität Personen ab, die eben nicht als solches planbar sind. Aber was sicherlich eine sehr große Leistung, und da baut man eigentlich auf Deng Xiaopings Grundlagen auf, dass man einfach so wahnsinnig viele Leute mehr mit universitärer Bildung, mit guten Grundlagen in den vergangenen Jahrzehnten versehen hat, dass man doch rein statistisch gesehen eine gewisse Hoffnung haben kann, dass da die ein oder anderen Durchbrüche wirtschaftlicher oder technologischer Natur sich abzeichnen können.
Wenn du zu deinem ersten Punkt, wenn du gesagt hast, die Deglobalisierung führt sehr wahrscheinlich oder schon spürbar zu einem wirtschaftlichen Abschwung, dann liegt ja die Schlussfolgerung eigentlich nahe, dass man sagt, also Deglobalisierung bedeutet ja Nationalisierung, Abschottung ist offensichtlich kein gutes Modell. Also müsste man das ja, und das wird ja im Moment ganz stark propagiert, müsste man davon ja abrücken.
Genau.
Hältst du das für wahrscheinlich?
Also ich meine, die chinesische Führung aktuell, würde ich sagen, ist eben bestrebt, sich auf mögliche Konsequenzen einer Deglobalisierung einzustellen. Das ist so in den letzten 5 Jahren eben die große Rede von den sogenannten 2 Kreisläufen gewesen, dass man eben außerdem durch den Export generierten Gewinn zunehmend eben auch durch durch interne Nachfrage entsprechend die Wirtschaft stabilisieren kann. Aber gleichzeitig hat man natürlich massiv diversifiziert. Ne? In allen Regionen der Welt, überall versucht man eben die Nachfrageausfälle, die man eben in Teilen des Westens sehen kann, eben wettzumachen. Ne? Und von daher also durch sehr langfristig angelegte Versuche, entsprechend Risiko zu diversifizieren, kann man, glaube ich, oder versucht die chinesische Führung hier den entsprechenden politischen Druck der USA abzumildern.
Ich kann dich natürlich nicht aus dem Gespräch entlassen, ohne einen Elefanten, der immer im Raum steht, anzusprechen. Das ist Taiwan. Sollte China Taiwan erobern, hat es nicht nur sozusagen Kontrolle über die Rohstoffe, die China ja ohnehin hat, sondern über die zentrale Schaltstelle für die Herstellung von Chips und allem, was damit verbunden ist. Also im Grunde genommen den Schlüssel zur technologischen Macht auch für den ganzen Westen in der Hand. Also wie siehst du aktuell das Verhältnis zu Taiwan und wie siehst du vor allen Dingen dieses gigantische Aufrüsten der chinesischen Armee?
Ja, auch da kann ich natürlich nur spekulieren. Also insgesamt ist es definitiv so, dass die Taiwan-Rhetorik schärfer geworden ist. Also ich erinnere mich noch gut, so vor 20 Jahren gab es auch schon ein Antisezessionsgesetz. Also wann immer, damals war es Chen Shui-bian, jetzt ist es Lai Jingde, wann immer die DPP gewissermaßen oder sagen wir mal Kräfte an der Macht sind, die stärker Richtung Unabhängigkeit tendieren, desto stärker ist die Rhetorik erstmal auf chinesischer Seite. Es ist sicherlich nicht zu unterschätzen, was dort, da bin ich kein Spezialist für, momentan an Aufbauversuchen und an Stärkungsbemühungen in der Volksbefreiungsarmee vonstatten geht. Aber wie wir vorhin schon angedeutet haben, also die Kontrolle über die Volksbefreiungsarmee mit Blick auf Korruption und Ähnlichem ist nichts, was einfach nur gegeben anzunehmen ist. Ne? Also da sind momentan erhebliche Säuberungen nach wie vor im Gange, sodass man also sicherlich davon ausgehen kann, dass man versucht, die Schlagkräftigkeit zu erhöhen. Wenn man jetzt auf die Stimmen der Intellektuellen hört, mit denen ich gesprochen habe, die ich gerade übersetze, die ja empfehlen fast alle, im Englischen würde man sagen, kicking the can down the road, also das Problem erstmal noch in die Zukunft zu verschieben, weil man momentan sehr viel mehr verlieren würde, als eben durch die Kontrolle von vielleicht von einem einzelnen Sektor der Wirtschaft gewinnen könnte. Also da müsste, würde ich jetzt mal sagen, noch sehr viel mehr innerchinesischer Druck vorhanden sein, dass man also sagen würde, so, wir brauchen jetzt einen ganz klaren außenpolitischen Erfolg, wenn man das denn so stilisieren will. Also ja, Xi Jinping hat mehrfach angedeutet, dass die Taiwan-Frage etwas sei, das man eben nicht von Generation zu Generation weitergeben könnte. Was aber nicht.
Ja, das heißt ja, man muss sie bald lösen.
Ja, bloß die Frage, wie bald das ist, ist vollkommen offen. Ne? Also bei Deng Xiaoping konnten das mehrere hundert bis tausend Jahre sein. Für ihn war es einfach nur wichtig, dass man den Anspruch nicht aufgibt. Also ich würde sagen, es hängt auch einfach davon ab, wie viel Legitimations- oder Reputationsgewinn man sich da entsprechend von verspricht. Aber in vielen anderen Bereichen betreibt man ja sehr erfolgreich Importsubstitution. Ne? Also auch gerade im Chip-Bereich. Von daher weiß ich gar nicht, was das rein technologisch eben für ein Gamechanger wäre. Aber das Narrativ insgesamt, das Mutterland wieder zu vereinen und damit die sehr viel ältere Kontinuität der Republik China eben zu beenden, das ist natürlich ein politisches Argument.
Und was dem entgegensteht, ist, wenn ich es richtig verstehe, tatsächlich militärische Macht von der Vereinigten Staaten.
Ja, das ist seit dem Koreakrieg natürlich der Elefant, der dort im Raum ist. Und das ist eine Strömung, die wir heute noch nicht diskutiert haben, die ich aber vielleicht zumindest ganz kurz anreißen wollte. Also die ganzen Überlegungen über Geostrategie, Geopolitik, Raumdeutung. Also das ist auch was ich sagen würde, in den letzten 10, 15 Jahren sehr stark zugenommen hat, dass man also die USA als raumfremde Macht entsprechend hier beschreibt, teilweise eben auch wirklich in Schmidtschen Kategorien. Und
hier. Freund-Feind heißt das vor allem.
Genau, ne? Dass das wieder in Freund-Feind geht. Also wir sehen also, da existieren sehr, sehr unterschiedliche Dinge nebeneinander. Ne? Also auf der einen Seite ein Wiederaufleben von vormaliger maoistisch geprägter Freund-Feind-Rhetorik, auf der anderen Seite die relationale Rationalität bei Zhao Tingyang, die eigentlich ein Denken in Freund-Feind-Kategorien überwinden will und eigentlich nur in Form von Freundschaft denken will. Das Ganze existiert alles nebeneinander. Ja, und das sind also Paradoxe, mit denen man da tagtäglich hantieren muss.
Ja, ich beneide dich da nicht, weil ich versuche natürlich zu fragen in Richtung einer klaren Analyse und Antwort, aber deine Antwort ist ja gerade, dass es diese klare Analyse nicht geben kann im Moment.
Also zumindest nicht mit den Mitteln, die uns momentan als Beobachter zur Verfügung stehen. Ne? Also wir können die Diskurse entsprechend verfolgen, wir können institutionelle Arrangements oder Verschiebungen entsprechend diskutieren, aber wir haben keinen Einblick jetzt in die geheimen Diskussionen an der Spitze des Politbüros. Also von daher glaube ich, ist man gut beraten, und das wäre auch generell eben meine Hoffnung für die deutsche oder auch europäische China-Politik, dass man in unterschiedlichen Szenarien denkt, ne? Dass man also die Wahrscheinlichkeiten, die kann man ja schon, sagen wir mal, mit entsprechender Analyse ein bisschen vielleicht stärker Pi mal Daumen festmachen, aber dass man in der Lage ist, also eigene Prioritäten festzumachen und verschiedene Szenarien aufzubauen. Wahrscheinlich existiert das auch alles irgendwo in irgendwelchen Schubladen, ich habe keine Kenntnis davon, aber
Wie hart sollte man gerade, wir haben ja ein paar Mal um dieses Thema Moral, ethischer Umgang mit anderen Menschen, anderen Staaten, Umwelt und so weiter gestreift. Wie stark sollte man da auftreten als deutsche Regierung oder Europäische Union? Wie stark sollte man diesen Punkt pushen?
Es kommt so ein bisschen darauf an, wie man seinen Einfluss berechnet. Ne? Und momentan, also wir haben es mit der Absage der letzten Reise unseres Außenministers ja gesehen, ist sozusagen das Standing Deutschlands nicht so wahnsinnig hoch angesiedelt. Also ich denke, Berechenbarkeit, durchaus auch kritische Berechenbarkeit, ist sehr viel, sagen wir mal, wirkmächtiger als eben einzelne moralische Überhöhungen. Und generell ist es natürlich so, je konsistenter oder vielleicht auch im Chinesischen würde man sagen, dem Wang Dao, dem königlichen Weg, entsprechender die eigene Politik ist, desto mehr entsprechend Potenzial für Überzeugung hat das Ganze natürlich auch. Aber meine Empfehlung wäre einfach Konsistenz, durchaus auch mit einem sehr kritischen, die eigenen Positionen betonenden Grundansatz, aber dann eben zu schauen, dass man eben nicht einen einfachen Medienpunkt bei großen Auftritten sucht, sondern eigentlich durch das Bohren harter Bretter in Hinterzimmern versucht, seinen Einfluss entsprechend durchzusetzen, wo er noch vorhanden ist.
Daniel, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Hat mich sehr gefreut, dass wir miteinander reden konnten.
Ja, mich auch. Dank. Dankeschön.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen: der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.